Content Creator Masterclass 2026. Die gemeinsame Austauschplattform für Healthcare Creators.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist wieder Harald Müller-Husmann, der Host der Onkologie des Podcasts. Und wir haben eine Premiere. Heute habe ich Helene Anschützt. Sie ist selber Podcasterin, also wir haben eine Crossover-Folge. Und wir haben auch ein Videocast, nennt man das, glaube ich.
Ja, also ja, ist es ein Video-Podcast, so heißt es ja heutzutage, ne? Also ich mache das ja auch nicht immer mit Video, deswegen ist es total cool, dass das jetzt heute klappt.
Helene, du bist Patientin und bist hier auf der Content Creator Masterclass und erzählst uns, wie du überhaupt so die Motivation hattest, überhaupt in die sozialen Medien zu gehen, über deine Erkrankung zu sprechen. Erzähl uns mal, was für eine Erkrankung hast du und wie heißt dein Podcast?
Genau, also mein Name ist Helene Anschütz. Ich bin 40 Jahre alt. Ich bin Journalistin, Healthcare-Content-Creatorin und Podcasterin seit 2 Jahren. Und ich habe die Überdiagnose ist entzündlich-rheumatisch. Also ich habe einen Morbus Bechterew, ich habe Migräne. Ich habe durch die Kreuzung von Covid und diese Erkrankung noch eine Acne inversa hinzugeschenkt bekommen vor 3 Jahren. Eine sehr unangenehme entzündliche Hauterkrankung. Und seit meinem 2. Lebensjahr Neurodermitis. Also ich habe sehr oft hier gerufen bei den Autoimmunerkrankungen. Und ich glaube, der Wunsch war eigentlich, in der Medizinerfamilie mitmischen zu können. Deswegen nicht Medizin studiert, aber krank geworden. So. Genau. Und diese Dinge nutze ich und erzähle darüber in den Socials, auf meinem Blog, bei Instagram vor allem. TikTok habe ich gerade eben gelernt, sollte man auch jetzt vielleicht mal wieder probieren. Ich glaube nicht. Passt nicht so zu mir, ist zu schnell. Bin dann doch schon 40, ne? Und der Podcast heißt Chronisch gut. Die Idee entstand in der Reha, weil ich das erste Mal gemerkt habe, wie toll das ist, mit Betroffenen sich auszutauschen, die wissen, worüber man spricht. Man muss nicht erklären, heute ist Spritzentag, heute habe ich einen Crash, es geht mir so und so, was ist Fatigue, diese ganzen Dinge. Und dann habe ich gedacht, ich muss mit Betroffenen und vor allem mit ÄrztInnen öffentlich darüber sprechen, in den Dialog gehen, um die Gesundheitskommunikation zu verbessern. Und in den Folgen ist es oft so, dass ich mit Ärztin oder auch mal nur mit einer Ärztin oder mit beiden, in dem besten Fall Betroffenen und Behandelnden zusammensitze und wir besprechen einzelne Diagnosen oder Phänomene. Ich habe eine Folge gemacht mit Dr. Julia Fischer zum Thema, wie erkenne ich seriöse Inhalte in den Socials. Also das ist so ein bisschen meine Mission, um das Ganze so ein bisschen mehr in unsere Wohnzimmer zu bringen, auf die Ohren zu bringen von anderen Menschen und uns eine Stimme zu geben.
Genau, Autoimmunerkrankung ist so ein bisschen ja auch der Überbegriff, ist ja auch chronische Erkrankungen. In der Onkologie werden die Erkrankungen auch immer chronischer. Man unterscheidet gar nicht mehr so richtig zwischen kurativ und palliativ, sondern es werden immer mehr chronische Erkrankungen. Du sprichst da auch über Erkrankungen, die total selten sind. Die haben ganz komische Abkürzungen und bietest denen da eine Plattform. Das finde ich super.
Ja, man merkt auch, dass das total notwendig ist, weil wir genau, also jetzt hier an der Content Creator Masterclass merkt man jetzt natürlich, wir sind wieder unter uns in der Runde von Betroffenen und von Menschen, die einfach auch schon sehr viel wissen, die auch eine gewisse Form von Empathie schon mitbringen. Und das ist aber ja das, was man als Betroffener im Alltag so vermisst, dass die Menschen nicht wissen, dass nur weil ich Rheuma habe, ich auch Sport machen kann. Dass nur weil ich Rheuma habe, ich auch das mit 20 diagnostiziert bekomme und nicht, ach, das hatte meine Oma auch. Ne? Also diese Mythen, die da drin stecken, genauso wie Diabetes. Also ich hatte letzte Woche eine Podcast-Aufnahme mit Laura Karasek, die hat Typ 1 Diabetes und die hat immer wieder zu hören bekommen, ja, das hatte meine Oma auch. Also dieses Gefühl, dass in der breiten Masse der Gesellschaft die Menschen nichts wissen, zum Beispiel ist Diabetes keine seltene Erkrankung, weil du die angesprochen hast. Und die Leute wissen trotzdem nichts. Ach, du hast immer so viel Zucker gegessen. Du bist doch aber doch ganz schlank. Also diese Vorurteile so ein bisschen abzubauen. Und natürlich gibt es dann seltene Erkrankungen, die wirklich auch ich nicht kannte. Auch wenn ich da jetzt schon seit fast 5 Jahren mich in dieser Bubble irgendwie rumtreibe. Und darum geht es, dass wir darüber sprechen, dass die Menschen Empathie entwickeln und auch sagen können, gestern ging es dir noch so gut. Oder der Klassiker, du siehst gar nicht krank aus. Wo ich mal sage, ja, ich bin ja auch krank und nicht hässlich.
Ich hatte auch eine Patientin mal, die sagte auch, dass sie das sehr belastet hat, dass ihr die Haare nicht ausgefallen sind. Weil sozusagen in der Bevölkerung ist klar, wenn man eine Chemotherapie bekommt und Krebs hat, dann hat man auch Haarausfall und eine Glatze. Und die hat sich dann auch die Haare selber rasiert. Einfach sozusagen, damit keine großen Diskussionen aufkommen. Ja, du siehst aber doch super aus. Und du sollst krank sein. Und wie, du hast einen Schwerbehindertenausweis?
Mhm. Ja. Das ist halt diese klassische Rechtfertigung und es ist tragisch, dass wir das in der Bubble sogar auch haben. Also ich habe auch mit einer Krebspatientin, die hat einen Hautkrebs und die hat auch erzählt, also die ist jetzt auch definitiv nicht geheilt und auch nicht in Remission. Die hat weiterhin Metastasen, die ist vor kurzem wieder operiert worden. Da geht es nicht gut. Sie sieht aber, weil sie eben auch nicht in dieser Art therapiert wurde, sie hat lange blonde Haare und das war ein Thema.
Hast du auch?
Genau. Und das andere war aber auch, dass dann sogar innerhalb der Krebsbubble wurde gesagt, ist ja nur Hautkrebs. Wo ich auch sagte, ah, okay, wir klassifizieren sogar auch innerhalb einer Diagnose dann noch, was ist schlimmer? Ist Brustkrebs schlimmer? Was ist dann das Allerschlimmste? Bauchspeicheldrüse? Mhm. Ne? So, also das weiß man sowieso schon von, genau. So. Mhm. Und das ist natürlich was, was wir auch abbauen müssen. Also, und ich, natürlich erwische ich mich auch dabei, dass ich immer sage, naja, ich habe ja nur Rheuma, wenn ich dann jemanden treffe, der Brustkrebs hat. Und dann hat mir aber eine Betroffene mal gesagt, ja, bei mir kann es aber sein, dass ich so gut eingestellt und so gut geheilt werde, in Remission komme, dass ich damit nicht mehr so viel zu tun habe, wie du den Rest deines Lebens mit dem Rheuma. So, also da siehst du, sind die Sichten sehr, sehr, die Ansichten sehr, sehr unterschiedlich.
Ich finde es auch super schön, dass hier die Plattform geboten wird, dass Ärzte und Patienten sozusagen hier gemeinsam auf Augenhöhe sprechen können, denn auch die meisten Patienten holen sich ja ihre Informationen aus dem Netz, also aus sozialen Medien. Wie stoßen denn die Leute auf deinen Podcast? Wie findet man dich? Welche Reichweite hast du?
Also der Podcast wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. Was hat sehr damit zu tun, welche Indikation ist es und welcher Gast ist es? Also meine bestgehörteste Folge ist über ME/CFS mit einer Betroffenen.
Die komische Erkrankung meinte ich, die habe ich natürlich auch gehört.
Ist das so? Genau. Nathalie Grams hat einen ganz tollen Artikel in der FAZ geschrieben. Darüber sind wir in Kontakt gekommen. Sie ist mittlerweile nicht mehr auf Instagram aktiv. Das heißt, man kann sie irgendwie noch finden, wenn man diese Artikel liest. Aber sie hat sich zurückgezogen, weil es einfach zu viel Reizüberflutung war. Diese Folge wurde bis 5000 Mal gehört. Ich habe aber auch Folgen, die dümpeln im Bereich zwischen 500 und 800 Hörern. Da muss man ganz transparent sein, weil es nach wie vor ein Nischenthema ist. Man findet mich über Instagram, das ist entscheidend. Also mein Hauptkanal, Helene Anschütz heißt, der hat 11.000 Follower. Der Chronisch Gut Podcast Instagram-Kanal hat jetzt knapp 2.000. Aber die Reichweite bewegt sich immer so zwischen 5.000 und 10.000 Reichweite. Das ist für die Thematik gut. Entscheidend ist, das werde ich auch nachher nochmal in meinem Vortrag erklären, diese Themen, die wir da behandeln, Gesundheit ist politisch. Das heißt, wir müssen uns immer darauf einstellen, dass gewisse Beiträge, wenn man sie nicht über den reißerischen, ist die Hook stark, was wir jetzt dieses Wochenende viel gelernt haben, das ist eine Art von Content, die ich nicht so mag. Nicht bei anderen nicht, ich finde es toll, wenn man darüber jemanden catcht und an den Inhalt dranbringt. Ich mag es für mich nicht, diesen Marketing-Sprech. Ich weiß schon, die Regeln zu befolgen und manchmal denke ich so, okay, dann machst du es halt. Ich gehe ein bisschen anders ran und das ist für mich aber dann auch das, wo ich sage, das ist dann meine Art, Content zu machen und büße ich vielleicht ein bisschen Reichweite ein, bin aber in der richtigen Community angekommen. Und darum geht es letztlich, dass es seriöse, fundiert, gut recherchierte Inhalte sind und eben nicht, wir hatten es gerade von diversen Scharlatanen, die dann irgendwelchen Schwachsinn erzählen.
Genau, ich hatte das auch gestern schon gesprochen, denn wir sind ja sozusagen so ein bisschen die Experten. Wir sind selber krank oder haben die Erkrankung, müssen mit den Nebenwirkungen der Medikamente umgehen und können auch dadurch so eine gewisse Expertise geben. Und was ich auch immer mehr im Laufe der Jahre feststellen könnte, um etwas zu verändern, brauchen wir auch die Politik. Und da müssen wir dann auch eine Stimme haben. Und die kriegt man auch, glaube ich, nur gemeinsam hin.
Total. Und vor allem ist es entscheidend eben, glaube ich, dass wir immer gemeinsam diese Themen denken. Also, dass es nichts bringt, wenn ich mich nur mit den Betroffenen austausche und wir dann immer nur erzählen, das hat nicht geklappt, da hat der Arzt nicht zugehört, das lief nicht gut. Ich weiß, der Struggle Medical Gaslighting ist real. Ich werde darüber auch nachher nochmal sprechen. Trotzdem gilt es aber, immer wieder in den Dialog zu gehen. Es bringt nichts, wenn ich die Ärzte und Ärztinnen abhänge und nicht mit denen weiter kommuniziere.
Wir Ärzte sind ja auch nur Menschen und auch wir Ärzte können auch selber krank werden und befinden uns plötzlich auf der gegenüberliegenden Seite. Und da wollen wir natürlich auch, dass wir empathisch sozusagen und auch mit einer großen Expertise behandelt werden.
Ja, ich sage das auch immer zur Vorbereitung für so ein Arztgespräch, Behandlungsgespräch, gibt es für mich so ein paar, also für mich eine Leitlinie als Betroffene heißt, gut vorbereitet sein, damit ich die richtigen Fragen stellen kann, priorisieren, was sind meine Themen, die ich heute mit dem Behandler besprechen möchte und sich schon auch einmal kurz in die Situation zu versetzen, wo ich da jetzt gerade bin, wer sitzt mir da gegenüber, wie viele PatientInnen hat der vielleicht heute schon gesehen? Waren es 90 und die haben dann alle irgendwas abgerattert, dann haben wir nur 7 Minuten und wenn ich dann anfange, so, mir geht's nicht so gut, kann auch dieses Gespräch nicht effizient ablaufen. Und deswegen wird priorisiert und wenn, also ich mache Listen über Apps, ich schreibe mir die Sachen auf und ein paar Tage vor dem Termin überlege ich, was ist es eigentlich? Ich sage immer, was ist mein Pain in the Ass? Was muss jetzt der Rheumatologe wissen? Und ich habe was ganz Neues gelernt von einer Followerin, die hat das unter einem Beitrag von mir geschrieben. Sie macht eine Inhaltsangabe von den letzten Befunden und von den letzten Beschwerden. Wie, als würde man ein Buch öffnen, weil der Ordner, den wir mitbringen mit Befunden, ist ja manchmal dick, aber ja. Ist ja rosa. Mhm. Oh Wunder. Und, hat die unten drunter gepostet unter einem Beitrag, dass er ein Inhaltsverzeichnis macht jedes Mal. Das fand ich so brillant, weil nur der Vorgang, dass ich dieses Inhaltsverzeichnis schreibe, heißt, ich habe mich damit auseinandergesetzt, was ist heute wichtig. Und dann gehe ich meistens mit einem guten Gefühl raus, mit einer Überweisung, mit vielleicht einem neuen Therapieansatz, mit neuen Rezepten und habe in 7 Minuten ein Gespräch auf Augenhöhe geführt. Und da sind wir beim Thema Shared Decision Making. Könnten wir jetzt 2 Stunden
ja, genau.
Aber es, genau da geht's los.
Ich habe mir angewöhnt, immer 2 Sätze zum Abschluss zu sagen. Und das ist, gibt es sonst noch etwas, was ich über Sie wissen muss? Und haben Sie noch Fragen? Denn da biete ich natürlich auch den Raum nochmal für den Patienten, nochmal auf Sachen zu kommen. Erstmal, wie, was wollen Sie noch über mich wissen? Dann sage ich immer alles. Mhm. Dann bei den Fragen und dann...
Ja, also ich habe mir angewöhnt, nicht den Peter Falk zu machen. Also nicht einmal wie Columbo raus zur Tür zu gehen und zu sagen, ach, mir ist noch was eingefallen, sondern mich so vorzubereiten und zu sagen, ich habe alles hier platziert, ich bin alles losgeworden.
Super. Ich hoffe, das bist du auch hier bei meinem Podcast. Wir haben ja jetzt, oder ich in deinem Podcast. Von daher freue ich mich super, dass du hier warst und meine Gesprächspartnerin wünsche dir viel Erfolg. Auch bei den Autoimmunerkrankungen geht es genauso wie in der Onkologie weiter medikamentös. Also da drücke ich die Daumen, dass alles gut an den Stellschrauben deines Immunsystems wieder eingestellt wird.
Ich danke dir und vielen Dank für die Einladung. Ich war sehr gerne hier.